Preis dem Herrn. Auch dieser Tag ist ein Geschenk Gottes. Ich freue mich über jeden Tag, denn diese Tage gehen so schnell dahin. Also wenn ich so dran denke, die Woche, wie schnell ist die Woche vorbei? Da denke ich, wo ist die ganze Woche geblieben? Und wir haben jetzt schon Freitag. Ich habe ein gutes Thema heute. Befreie dich von der Schuld. Lass los. Löse dich. Wiederherstellung und so weiter, das werden meine Gedanken sein. Ich werde das Wochenende auch noch über Gefühle sprechen, Gottes Geist und meine Gefühle und meine Empfindungen, wie kontrolliere ich mein inneres Leben und so weiter. Befreie dich von der Schuld, von den Schulden. Ja, alles, was dich belastet, von deiner Hypotheke, ja, das, was an Komplexen in deinem Leben sein mögen, löse dich davon, trenne dich davon, nimm dich mit ins Bett, also das Bett soll frei sein, dass du schlafen kannst und ruhen kannst. Also das ist mein Gedanke heute. Befreie dich von der Schuld und von den ganzen Lasten. Jesus ist in diese Welt gekommen als der große Befreier. Bei den Juden ist das 50. Lebensjahr oder das 50. Jahr überhaupt das Halljahr, das Jubeljahr. Und da heißt es, bei denen, da wird alles entlassen, alles freigegeben. Wenn du irgendwo Schulden gemacht hast, da bist du befreit von den Schulden. Deshalb, man hat, wenn man so 40 gewesen ist und so weiter, keine unnötigen Schulden sich gemacht oder was verkauft und man hat Angst gehabt, ich muss wieder alles zurückgeben und mit 50 muss man zurückgeben. Mit 50, ja, da fängt ein ganz neuer Abschnitt, warum auch immer, Gott hat es so eingeordnet, das Jubeljahr. Und der Herr Jesus ist gekommen, er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, auf meinem Leben, die Gefangenen frei zu machen, Blinde sehen, Taube hörend und so weiter und dann ein Jubeljahr zu verkündigen. Wenn wir den Heiland annehmen, wir haben ein Jubeljahr und wir leben das ganze Jahr, das Rest unseres Lebens im Jubeljahr. Also, befreie dich von deinen Lasten, was dich bedrückt. Lasten verschwinden auf Golgatha, singen wir in einem Lied. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von allen möglichen komplexen Gefühlen und so weiter. Mein Thema ist auch hier ein Stück weit, bewältige deine Vergangenheit. Mir geht's um die Vergangenheitsbewältigung. Gott hat uns erlöst, nicht nur von unseren Sünden, sondern auch von allen negativen Gefühlen, von allen Schuldgefühlen und dergleichen. Wir müssen nicht krampfhaft irgendwas unter den Teppich kehren oder einüben und so weiter. Ich vergesse, ich tue das und so weiter. Nein, nimm Jesus an und du bist frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei, so steht es in meiner Bibel. Wie bewältige ich meine Vergangenheit? Wie bringe ich alles zum Abschluss? Wie löse ich mich von meiner Vergangenheit? Ja, ich muss es beenden, ich muss es wollen. Wir beten dem Vater unser und erlöse uns von dem Bösen. Dazu gehören auch die Schulden. In der Bibel heißt es weiter, und Jesus lehrt hier beim Beten, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da sind wir schon mittendrin im Thema, mittendrin in der Erlösungsgeschichte. Eine Lösung müssen wir selber schaffen. Ich muss meine Vergangenheit kündigen und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Und das Übrige, all das Übrige macht dann der Herr Jesus Christus. Er löscht aus die Handschrift, die gegen mich steht, die mich anklagt, die mich beschuldigt. All das kann ich ihm abgeben und sagen, Jesus, bedeck es mit deinem Blut. Ich kann es nicht lösen. Ich kann kämpfen, so viel ich will. Ich kann arbeiten, so viel ich will. Ich kann es nicht lösen. Wie löst man sich von seiner Vergangenheit? Zuerst einmal, du musst wissen, was war deine Vergangenheit? Was ist deine Geschichte gewesen? Wo kommst du her? Und wenn du weißt, ich komme aus einem schlechten Haus, ich komme aus einer armen Familie, ich komme aus chaotischen Zuständen, ich muss mich davon lösen, von dem ganzen Geruch, Stallgeruch, wo ich herkomme, wie der verlorene Sohn. Er wurde neu eingekleidet, er musste alles vergessen und sagen, Papa, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Erlöse mich. Und der Vater hat ihn neu eingekleidet. Er hat ihm einen Ring gegeben, hat für ihn ein Fest gemacht. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist Vergangenheitsbewältigung. Und in der Bibel heißt es einmal, was ihr hier auf Erden löst, das ist auch im Himmel gelöst. Und wir müssen bei uns anfangen. Wir müssen mal Punkt machen und setzen und sagen, Schluss damit. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich kündige. Und wenn ich was kündige, ich habe öfters in meinem Leben was zu kündigen gehabt, dann muss ich per Einschreiben machen. Weil normalerweise, wenn du nur ein Briefchen hinschickst oder einen Anruf machst, das gilt gar nicht. Die nehmen es gar nicht an. Aber per Einschreiben. Also, es muss amtlich sein und hiermit kündige ich das und das und das. Und wir müssen kündigen. Ganz besonders, wenn wir Satans Dienste irgendwo in Anspruch genommen haben. Früher habe ich das so erzählt, heute ist nicht mehr so im Leben. Heute haben die Frauen oder die Mädels auch Geld oder verdienen, haben ihr eigenes Einkommen. Aber früher war es nicht so. Und dann habe ich ein Bild gehabt. Wenn jemand okkulte Dienste, Satansdienste in Anspruch genommen hat, dann musst du dem Herrn Jesus sagen, hier und da und dort habe ich Satansdienste in Anspruch genommen. Denn der Teufel entlässt uns nicht. Er hat uns Kredit gegeben, er hat uns geholfen, er hat uns durch Esoterik, Okkultismus, Spiritismus irgendwo geholfen. Durch, wie auch immer, durch Wahrsagerei. Und wo ich Satans Dienst in Anspruch genommen habe, das muss ich dem Heiland sagen. Es war damals so, und es ist heute auch so, wenn eine Frau dann heiratet, dann nimmt sie den neuen Namen. Aber die Bank will das Geld zurückhaben, bis die letzte Rate bezahlt ist, da wo man Satans Dienste in Anspruch genommen hat. Und da musst du sagen, bei der Bank, Herr Jesus, habe ich Schulden, und bei der Bank habe ich noch Schulden, und dort habe ich noch Kredit genommen, und so weiter. Und dann musst du dem Herrn Jesus sagen, und der Herr Jesus will alle meine Schulden bezahlen. Aber ich muss ihm sagen, wo ich noch Schulden habe, wo ich Kredit genommen habe, wo ich ja Satans Dienst in Anspruch genommen habe, und er sagt, ja, das kannst du später bezahlen, das musst du gar nicht so schnell bezahlen und so weiter. Aber das bleibt hängen. Wo ich ja irgendwas Negatives, Geistloses, Gottloses gemacht habe, ich muss sagen, Herr, vergib mir diese Sachen, und dort und dort und dort habe ich das gemacht. So, wir haben die Vollmacht, was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Und dann, ja, der Bräutigam, der Partner, der neue Partner bei dem Mädel, der bezahlt alles, bezahlt alle Schulden. Und das ist toll, wenn dann der Partner alle Schulden übernimmt. Aber ich muss ihm sagen, wo habe ich Schulden, bei wem? Und das macht dann der Herr Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, wir sollen nicht nur unsere Sünden dem Herrn bekennen, sondern auch da, wo wir Satans Dienste in welcher Form auch immer in Anspruch genommen haben. Kündige also deine Schulden und dann sei frei. Sagst dem Herrn Jesus deine Schulden, Herr, hier, da und so weiter. Ich habe das und das gemacht. Herr, verzeih mir und bitte bring die Sache in Ordnung für mich. Denn ich kann meine Sache nicht in Ordnung bringen. Dazu bin ich unfähig, habe nicht die Kraft dazu und auch nicht die Fähigkeit. Und ich muss meine geistigen Kredite, meine Hypothek, die Hypothek meines Lebens kündigen. Vieles bin ich nicht zuständig. Eine Hypothek übernimmt man vom Vater womöglich. Ja, das ist im Grundbuch eingetragen. So und so viel Schulden sind noch da und das läuft nicht davon. Es können 30, 40 Jahre sein und wir sind am Ende unseres Lebens und wir plagen uns und sagen, warum, weshalb geht es mir so schlecht? Da ist eine Hypothek noch da und die muss gelöscht werden. Und das muss ich meinem Heiland sagen, Herr, erlöse mich von dieser alten Hypothek, von meiner Familie, wo mein Vater vielleicht Satans Dienst in Anspruch genommen hat, wo mein Vater Gott gegen Gott rebelliert hat. In meiner Bibel heißt es, Gott sagt, ich will die Sünden eurer Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Und das gehört in diesem Bereich hier. Und die Segnungen Gottes sind bis ins tausendste Glied. Halleluja. Aber die Flüche, das Negative, bis ins dritte und vierte Glied. Ich muss also mal Familienaufstellung machen und sagen, hier, Herr Jesus, meine Mutter, die ging zu Wahrsagerin oder irgendwelcher Heilerin, was auch immer ist. Ich war vielleicht krank und die hat mich dorthin gebracht, um mich gesund zu machen. Und ich wundere mich, wenn ich dann später an meinen Organen irgendwo in meinem Körper Probleme habe, weil meine Mutter zu einer Zauberin gerannt ist, zu irgendeiner Hexe. So, ich muss das dem Herrn Jesus sagen, wenn ich es natürlich nicht weiß, das ist auch wieder eine andere Sache, das sage ich Herr Jesus, warum stimmt es bei mir so und so nicht? Offenbare mir, zeig mir, wo liegt das Problem, wo sitzt der Hase im Pfeffer? Und der Herr muss mir sagen, was da los ist, was ich da machen muss und wie das von sich geht und wie das passiert nacheinander. So, wir müssen also auf den Herrn Jesus schauen. Kündige deine geistigen Kredite, Hypotheken oder was es auch immer sei. Jesus ist bereit, alle unsere Schulden zu bezahlen, egal wie die Schulden auch sind und wie hoch sie sind. Und wir sind alle verschuldet, irgendwo, miteinander. In Kolosser Kapitel 2, Vers 14 heißt es, Gott hat den Schuldschein, diesen Pfandbrief, der uns, ja, für uns, auf uns ausgestellt war, mit seinen Forderungen, und das hat uns sehr schwer belastet, für endgültig und für immer vernichtet, diesen Schuldschein zerrissen. Diesen Pfandbrief einfach zerrissen, ist nicht mehr gültig, es wirkt nicht mehr. Denn der Herr hat alles bezahlt, es ist vollbracht. Wir müssen nichts mehr vollbringen für unsere Erlösung, es ist alles bezahlt. Und wir haben all inklusiv, wenn wir erlöst sind, all inklusiv. Wir gehen in den Himmel, freuen uns, danken dem Herrn, es ist all inklusiv. Ja, schreibt Paulus hier weiter, in Kolosser Kapitel 2, ja, er hat mit ihm zusammen meine ganzen Schulden mit ans Kreuz genagelt und somit für ewig vernichtet. So steht es in meiner Bibel. Für ewig. Aber ich muss es annehmen. Ich muss sagen, ja, da ist so ein Fetzen Papier, das habe ich neulich gefunden, verstehst du, in meinen Akten, in meinem Bewusstsein, in meinem Gedächtnis, in meiner Erinnerung und dergleichen. Das hat meine Mutter gesagt. Weißt du, wir sollten so horchen, was die Eltern erzählen, was da alles gewesen ist, was die Oma erzählt hat oder dergleichen. Wir sollen der Sache nachgehen. Wir sollen unsere Ohren spitzen. Und manchmal weiß ich nicht, aber da kann ich sagen, Heiliger Geist, ich weiß nicht das Problem. Woher kommt das Problem? Deck es auf. Der Heilige Geist ist, was es aufdeckt, und der Heilige Geist deckt es auch wieder zu. Befreie dich von deiner Schuld, von deiner Last, welcher Form auch immer. Ich werde einige Formen ansprechen, darunter viele Menschen leiden. Der Schuldsein ist zerrissen. Es ist ungültig, es ist unwirksam. Was zerrissen ist, zerrissen. Und was einmal bezahlt wurde, das muss nicht noch einmal bezahlt werden. Auch für uns ist es so wichtig, der Herr Jesus hat ein für alle Mal die Rechnung bezahlt für unsere Schuld, für unser Verbrechen, für unser Übel, alles, was wir angestellt haben. Und wir zahlen nicht das zweite Mal, wir büßen nicht das zweite Mal. Einer hat es gebüßt, es reicht. Maximilian Kolbe, als er hier eingetreten ist für einen Soldaten, Gefangenen im KZ, der zum Tode verurteilt war, jeder Zehnte sollte sterben, hat er sich vorgestellt und sagt, geh nach Hause und grüß deine Lieben und sagt, du hast einen Stellvertreter. Wir haben einen Stellvertreter, der starb für uns, der ist für uns Nummer 10 gewesen, ist für uns in den Riss gegangen und ich muss nicht noch einmal sterben. Hier in Frankreich, oder was heißt, Lothringen war ein Bauer, und der Napoleon wollte einen Krieg machen, der hat öfters Kriege gemacht und hat die Leute mobil gemacht, überall und eingetrieben. Dann hat er gefragt, kann auch jemand für mich dort stellvertretend auch an die Front gehen? Ja, sagt er. Also der war sowieso froh, dass jemand an die Front geht. Er war ja Bauer, er wollte nicht an die Front gehen, er wollte zu Hause bleiben. Aber er hat einen Landstreicher gekauft, hat gesagt, du Landstreicher, du gehst für mich in Krieg an die Front. Und er wurde eingetragen für den und den, für diesen Bauer und das an die Front. Das nächste Mal hat Napoleon wieder Mobilmachung gemacht im Land und auch wieder Soldaten aufgerufen und wieder, die kommen wieder zum Bauer. Dann sagt der Bauer, mich gibt's nicht mehr. Ich bin schon tot. Ich habe schon einen eine Front geschickt für mich und der ist für mich gestorben. Also ich muss nicht noch einmal an die Front. Du musst klug sein. In der Bibel heißt es, seid klug und ohne falsch. Du musst genau wissen, der Herr Jesus ist für mich gestorben. Ich muss nicht noch einmal sterben. Ich muss nicht noch einmal in die Hölle gehen. Ich muss nicht noch einmal all diese ganzen Lasten auf mir nehmen. Die Strafe, die Gott verordnet hat und so weiter, das Gericht Gottes. Ich bin frei. Ich habe schon meinen Stellvertreter. Und das ist Jesus Christus. Ja, man zahlt die Rechnung nur einmal. Nur Doofe zahlen dreimal, viermal. Und immer wieder, wenn sie die Rechnung sehen, ach, das ist noch nicht bezahlt. Ich muss sagen, Dumme machen das. Aber wenn du weißt, du hast den Stempel, die Quittung bezahlt, erledigt, du musst immer das Datum aufschreiben, wann es passiert ist. 33 nach Christus ist Jesus, also im Jahr 33 nach Christus starb Jesus am Kreuz, am Ostern. Wann es auch gewesen ist, auch die Uhrzeit ganz genau hinschreiben, wann es war, er starb für mich. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wann, wo Jesus gestorben ist. Auf Golgatha, da verschwinden meine Lasten. Wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Befreie dich von deiner Schuld. Lasten verschwinden auf Golgatha. So singen wir in einem Lied. Und ich feiere gerne Golgatha und Ostern. Jesus lebt. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er ist ja wiedergekommen. Verstehst du? So wie bei diesem dem Bauer in Lothringen. Verstehst du? Mich kannst du nicht mehr haben. Mich gibt's nicht mehr. Ich bin schon an der Front gewesen. Ich habe schon einen Stellvertreter gehabt. Der ging für mich in den Riss, in den Tod. Nur in aller Liebe. Wenn dich jemand tief verletzt hat, und das gehört auch, dass man Schuldgefühl hat, jemand hat mich verletzt, ich habe vielleicht jemanden verletzt, wie auch immer, wo sich zwei streiten, sind beide schuld, wo ein Topf ist, ist auch ein Deckel, sagt man im Volksmund, also wir sind nicht perfekt gewesen, wir sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten, also ich habe verletzt und ich bin verletzt worden und jetzt wir machen die Sachen gut und wir machen uns keine Vorwürfe und klagen uns auch nicht mehr an. Ja, weißt du noch, was du mir alles angestellt hast, was du mir gesagt hast, was du mir an den Kopf geschmissen hast, wie du mich beleidigt und mich gekränkt hast, wie du mich ausgeraubt hast oder was auch immer ist, wie du mir wehgetan hast? Manche sagen, erst soll sich bei mir entschuldigen. dann vergebe ich auch. Oder was, der muss zu mir kommen und mich um Vergebung bitten. Nein, Vergebung ist, was ich in meinem Geist erledige. Was ich hier auf Erden löse, ist auch im Himmel gelöst. Es muss in meinem Geist, in meinem Kopf passieren. Die meisten Leute denken, es muss in der Wirklichkeit passieren. In der Wirklichkeit muss gar nicht so viel passieren. In meinem Geist, in meinem Leben. Ja, muss ich das vergeben, nochmals hingehen und sagen, ja, bitte vergib. Ich möchte hier einfach die Schuldgefühle, Gewissensbisse und so weiter aufarbeiten, weil der Teufel gerne zu uns kommt und ist der Ankläger der Brüder und auch der Schwestern. Er klagt uns immer wieder an und sein Geschäft ist einfach, Schuldgefühle uns zu servieren. Schau an, was du getan hast, was sie oder er dir angetan hat. Oh, um Himmels Willen, es wird nie mehr wieder gut werden. Mit den ganzen Gedenkveranstaltungen, und ich will also ein paar heilige Kühe auch schlachten. Wir Deutsche, wir haben so viel Gedenkveranstaltungen für Holocaust-Gedenktag, für diesen Gedenktag und so weiter. Und man hält uns Deutschen die Schuld vor die Nase. Wir haben das getan. Wir haben das und jenes getan. Die Deutschen werden dann als das Tätervolk abgestempelt. Ja, wir sind schuldig geworden, um bei uns abzukassieren. Verstehst du, nach 70 Jahren muss die Schuldgefühle aufhören irgendwo, diese Beschuldigungen und diese ganzen Gedenkveranstaltungen. Ich könnte jetzt hergehen und die Engländer beschuldigen. Die haben in Afrika 1879 200.000 Zulus ermordet. In Südafrika unten und so weiter. Und die haben kein Dokumentationszentrum als Erinnerung über die Zulus. Die wollen das gar nicht haben. Aber die Deutschen müssen das haben, weil der deutsche Michel, der zahlt das nachher. Oder ich könnte in den USA ein Mahnmal errichten lassen und für die unzähligen amerikanischen Indianer, die dort getötet wurden, das Land, denen das Land geraubt wurde und dergleichen. Wie viele Tausende von Indianern wurden ermordet in Amerika? Ich könnte den Russen auch erzählen, was haben sie mit so vielen anderen Völker gemacht, wie sie Völker unterjocht haben und ausgeraubt und geplündert haben. Nein, aber gerade die Juden, eigentlich sollten die Juden wissen, was Vergebung ist. Nach 50 Jahren ist alles vorbei, dieses Halja, aber die haben wahrscheinlich noch gar nichts gehört, dass Gott Sünden vergibt. Und immer wieder dran denken, erinnere dich, denk, was du getan hast. Wir müssen nicht nur, dass unsere Sünden vergeben werden, sondern wir müssen auch mit der Schuld fertig werden. Meine Schuld ist, Schuldschein ist zerrissen. Was gegen mich stand, ja, Versöhnung. Auch als Deutsche, ich bin noch gar nicht geboren gewesen zu der Zeit, als Holocaust passierte. Warum muss ich diese Schuld anderer tragen und für andere büßen? Aber es ist ein gutes Geschäft. Man kann sehr viel Geld eintreiben und sehr viel Geld verdienen mit den Schuhen und was auch immer ist. Und die Deutschen zahlen gerne. Ach, und die werden also Zahlmeister Europas. Sie zahlen auch jetzt wieder für die Corona-Geschichte und so weiter. Sie zahlen. Ihr eigenes Volk blutet aus und die Leute zahlen und zahlen und zahlen. Nur die Schuld. Wir müssen für die Flüchtlinge sorgen. Ich habe nichts dagegen, dass man für die Flüchtlinge sorgt. Wir sollten für arme Menschen sorgen. Und wir tun es auch. Wir haben ja nach Indien Hilfsmittel oder Geld geschickt, damit sie sich was kaufen können und was essen können. Wir helfen gerne, aber man kann nicht einfach eine Schuld einreden. Du bist mir schuldig, du musst es. Wälze deine Schuld ab, befreie dich von deiner Schuld. Die Ägypter, die haben den Staat Israel mal angeklagt. Die hätten da so und so viel geraubt aus Israel. 2 Millionen Leute, die hätten Schmuck mitgenommen und so weiter. Also damals auszogen vor 2.500 Jahren oder 3.000 Jahren. Die haben uns ausgeraubt und geplündert. Die müssen jetzt mit Zins und Zinsen zurückzahlen. Also das ist eine doofe Geschichte. Die Leute versuchen dann irgendwo, du schuldig geworden bist. Hast du gleich ja jemand, der von dir fordert, du musst mir zahlen. Du bist mir verpflichtet. Du schuldest mir was. Ich sage dir eines, ich schulde niemand was. Meine Schuld hat Jesus Christus getragen und ich habe meinen Frieden und ich lebe in meinem Frieden. Ja, nur die Deutschen leiden und so weiter. Auch schau die Juden an, selbst 70 nach Christus wurden sie zerstreut unter alle Herren Länder und sie sind ein Fluch für die ganze Welt gewesen. Seit der babylonischen Gefangenschaft schon ist der Jude immer so ein Dorn den Völkern im Auge. Ich denke nur im Buch Esther, liest das Buch Esther und das Buch Nehemia, ja, was die dort einander schulden. In Apostelgeschichte 14, Vers 2, Da heißt es, die Juden aber, die ungläubig blieben, damals schon vor 2000 Jahren, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden gegen die Brüder auf. Damals. Ja, wir sind schuldig. Wir haben das und jenes getan. Mir geht es heute um die Aufarbeitung der Schuld grundsätzlich. Grundsätzlich. Tut mir leid, kannst von mir denken, was du willst. Ja, wir müssen mit unseren Schuldkomplexen fertig werden. Jeder Einzelne für sich. Jedes Volk und jeder einzelne Mensch hat in irgendeiner Form Schuld auf sich geladen. Du hast die Vorfahren nicht beachtet und er ist in den Graben gerast und ihn geschnitten. Wie oft, auch im Straßenverkehr, wie oft werden wir schuldig? Du bist weitergefahren und der andere hat die Katastrophe gehabt. Menschen sind verletzt worden, oft unbewusst, auch durch uns, ganz unbewusst. Oft sind viele Menschen ja gar nicht sensibel, die merken nicht, ich habe da jemanden verletzt. Wegen mir ist einer die Böschung runtergefahren, aus welchem Grund auch immer. Weißt du, was Jesus am Kreuz gebetet hat? Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wer diese Worte der Vergebung vom Kreuz her hört, der hat Vergebung der Schuld. Egal, was er war. Ob der Eichmann gewesen ist, ob der Adolf Hitler gewesen ist, ob es der Stalin war, oder Mao Zedong war, oder, ja, oder die Nonne, Mutter Teresa, wer auch immer war. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die wissen auch nicht. Die sind nur getrieben worden. Von welchen Mächten? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die meisten planen es nicht, was Übles zu tun. Die meisten planen nicht, die wollen nur das Beste. Die meisten planen nicht, dich oder mich zu verletzen. Aber es geschieht unbeabsichtigt. Da wird die Vorfahrt einfach geschnitten. Und schon kommst du in Schleudern. Ja, oft wollen die Leute gar nicht. Denen tut es nachher hinterher leid. Ach, der Arme oder die Arme. Ja, wir trauern dann und sind traurig und dergleichen. Oft tut es ihnen auch hinterher noch leid, aber was passiert ist, ist passiert. Du kannst nicht rückgängig machen. Du kannst all die Vorfälle in deinem Leben, was passiert sind, nicht mehr rückgängig machen. Wo du auch jemanden verletzt hast, jemanden vom Kopf gestoßen hast, jemanden seelisch zugesetzt hast. Auch in Freundschaften und Beziehungen passiert es so oft. Ja, wenn junge Leute zusammen sind, ja, da finden sie dann ein anderes Mädchen, anderen Jungen und so weiter, da geben sie dem einen, wo sie das versprochen hat, die haben schon die Ehe versprochen und dann lösen sie die Sache auf und, ja, finden dann jemand anders, der angeblich besser wäre als sie oder er. Ja, und ist schon passiert, verletzt. Und manche werden nie mehr glücklich. Ich habe in Künzelsau bei Heilbronn jemanden gehabt, das Mädchen oder die junge Frau, die war so verliebt in einen Mann und sie hat fest geglaubt, der Mann wird mich heiraten, der ist für mein Leben bestimmt. Und was passiert? Bei irgendeiner Gelegenheit lernt sie noch jemand anders kennen, lernt er noch jemand anders kennen, die ist verbittert, die ist nicht mehr lebensfroh gewesen, die konnte nicht mehr lachen, die hat sich nachher am Schluss das Leben genommen. So weit kann man kommen, wenn man mit Schuld und sagen, ja, ich taug nichts, ich bin nicht wert oder mich mag keiner. Und so weiter, diese Gefühle der Schuld, der Teufel redet ein, ja, du bist so Mauerblümchen und du wirst ein Jungfer bleiben für dein Leben lang. Und dieses Mädchen wollte das gar nicht. Die wollte heiraten und die hat schon gespart gehabt, alles für die Hochzeit, alles zubereitet gehabt. Und sie haben eine Landwirtschaft sogar, die Eltern haben eine Landwirtschaft gehabt, die hat die Landwirtschaft übernommen, aber nichts passiert. Und sie wurde vom Kopf gestoßen, nur in aller Liebe. Oft tut es ihnen leid, als dann diese Frau sich das Leben genommen hat, dann kam der Mann sogar zu mir im Gottesdienst mal von, da wohnte aufwärts, da sagte der Bruder Matudis, bin ich jetzt schuld an ihrem Tod? Bin ich jetzt schuld an ihrem Tod, dass sie sich das Leben genommen hat? Dass sie das und das nicht gemacht hat? Nur nebenbei. Judas hat auch eine große Schuld auf sich geladen. Judas hat den Herrn Jesus verraten und hat die Jünger in große Schwierigkeiten gebracht. Und der Judas konnte mit der Schuld nicht sich zurechtfinden. Der konnte die Schuld nicht aufarbeiten. Und was macht er? Schmeißt das Geld in den Opferkasten, gibt wieder gut oder entschuldigt sich auch und hängt sich nachher auf. Weil er nicht gewartet hat, bis Jesus auferstanden ist. Er dachte, ich muss reinen Tisch machen. Ich muss wieder alles wieder gut machen. Nein, du kannst in deinem Leben nichts mehr wieder gut machen. Auch wenn du den Heiland verraten hast. Schau den Petrus an. Petrus war nicht besser wie der Judas. Der hat genau das gleiche Übel getan. Ich kenne den Mann nicht. Sogar dreimal hat er gesagt, ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wovon sprichst, Mädel. Und er hat gewartet, bis das alles passierte. Er weinte bitterlich. Das war alles, das Einzige, was Petrus getan hat im Vergleich zu Judas. Er weinte bitterlich, hat nichts wieder gut gemacht. Aber als der Heiland dann auferstanden ist, hat er den Petrus aufgesucht. Und der Herr Jesus wollte nur eines wissen: Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und ich lese nirgendwo, dass Petrus sich öffentlich groß entschuldigt hätte auf irgendeiner Predigt oder in einem Brief. Also es tut mir so leid, dass ich den Herrn Jesus verleugnet habe. Nein, lass es stehen. Geh weiter. Wie werde ich mit meiner Schuldfrage fertig? Und es ist auch wichtig, dass wir nicht an der Schuld rumhängen. Auch die Apostel, ich lese nirgendwo in der Bibel, dass sie irgendwo groß gesagt haben, schau, der Judas, der Lümmel da, dieser Ganove, was der alles angestellt hat, der den Heiland verraten und verkauft und uns in große Probleme gebracht. Die haben nirgendwo was erwähnt. Die haben diese Schuld von Judas auch stehen gelassen. Und das ist, wie verarbeite ich die Schuld. Lass die Schuld anderer Leute stehen und lass dir deine eigene Schuld auch stehen. Kümmere dich nicht groß darum. Und geh weiter. Lieb den Heiland. Und eigentlich, der Herr Jesus hat den Judas gewarnt. Einer wird mich verraten. Und dann sogar, was du tust, das tue bald. Und ja, und Judas hat es gedacht, das ist ja der Wille Gottes und so weiter, ich muss dem Heiland ein bisschen nachhelfen. Und wir versündigen uns immer wieder, wenn wir denken, ich muss dem Heiland nachhelfen, dem lieben Gott ein bisschen nachhelfen. Da machen wir die größten Dummheiten. Und es war bewusst, was der Judas tat. Bei Petrus war das mir unbewusst so, ja, das war seine Schwäche. Er ist gestrauchelt, er ist gefallen, geistig. Aber er hat sein Problem aufgearbeitet. Es ist so wichtig, wir hängen am Strick, wir werden depressiv, wir werden schwermütig, wenn wir unser Leben nicht aufarbeiten und die Probleme nicht verarbeiten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Judas hat nicht richtig gewusst, was er tut. Petrus hat nicht richtig gewusst, was er tut. Die ganzen Apostel, die weggelaufen sind, zuerst mal große Sprüche geklopft, auch wenn alle dich verlassen. Wir nicht, nein, wir nicht. Und was sind sie? Die sind als erstes gerannt. Nur der Einzige, der Johannes, der blieb am Schluss bis zum Heiland, beim Heiland. Oft tut es den Leuten hinterher leid. Und so, wie verarbeite ich meine Schuld? Du sollst nichts nachtragen. Dein Leben ist schon schwer genug. Du sollst nichts nachtragen. Ja, niemand was übel nehmen, egal was er angestellt hat oder sie angestellt hat. Niemand was verübeln. Ja, das Verübeln ist eine Sünde, dass ich verübel, ja, was die mir angestanden hat. Ja, du sollst niemand was Übles nehmen. Das ist eine Sünde, denn wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Ja, wir sollen von unserer eigenen Haustür kehren, da haben wir genug zu tun. Viele Probleme entstehen durch Vermutungen. Wir nehmen jemand was übel und verdächtigen jemand, ja, die hat was gegen mich oder der hat was gegen mich. Nimm niemand was übel. Du bist ein Mensch, du hast Vermutungen, du hast Verdächtigungen, du machst Fehler, wir machen alle Fehler, wir straucheln und wir sollen aufstehen und wieder weitergehen. Es ist nicht, dass wir mit der Sünde spielen. Nein, wir sollen lernen, unsere Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Gott interessiert deine Vergangenheit nicht. Gott sagt, ich werfe alle deine Sünden, dein Übel, das Schlechte hinter mir. Hinter Gott gibt's nichts mehr. Wir haben keine sichere Basis, verstehst du? Wieso soll ich die Sünde behalten? Und Jesus sagt, behalte, Vater, ihnen diese Sünde nicht. Kreide einer Person nichts an. Ja, die hat es getan. Vielleicht musste diese Person was tun. Guck mal, der Judas musste Jesus verraten. Hätte Judas Jesus nicht verraten, hättest du heute keine Erlösung, keine Gnade, keinen Frieden mit Gott. Und manche müssen dich verletzen, damit du aufwachst, damit du zu dir selber kommst und sagst, was ist mit mir los? Ja, David musste dem Sohn, dem Enkel von Saul vergeben. Joab kommt zu ihm und sagt, soll ich dem den Kopf abhacken? Weißt du, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Dann bald laufen die Leute dann ohne Zähne und ohne Augen, wenn es so weitergeht. Und was soll ich tun? Nein, sagte, lass es. Vielleicht hat Gott ihm geboten, mich mit Dreck zu bewerfen. Vielleicht hat Gott geboten, gerade dich oder mich oder uns zu verletzen, sonst würden wir nie dorthin kommen, wo Gott uns haben wollte. In aller Liebe, ich bin ehrlich. Ich predige schon über 50 Jahre und ich habe vieles gelernt. Nimm nichts übel. Lass Gott arbeiten, wenn es sein Wille ist, sein Wille soll geschehen. Verdenke niemand was, nehme niemand was übel. Ja, jemand hat dir wehgetan, ja, hab Verständnis. Vielleicht musste er dich beleidigen, dich kränken, dich ans Kreuz bringen. Vielleicht musste dich schädigen, vielleicht musste er das. Denk drüber nach. Wir glauben, uns widerfährt was Besonderes, was Einmaliges, also was die mir alles zufügen, was die mir alles zumuten, furchtbar, schrecklich. Also sowas erlebt kein Mensch auf dieser Welt. Und doch, das ist Einbildung. Ich werde die nächsten Tage, also morgen werde ich darüber sprechen, bilde dir nichts ein. Das ist Einbildung. In Judas, der Bruder von Herrn Jesus, schreibt, denkt nicht, dass euch was Besonderes widerfährt. Das haben alle Heiligen schon erlebt. Alle Heiligen werden verspottet, werden verfolgt, werden verachtet, werden beleidigt, werden gekränkt. Alle Menschen müssen durch Tiefen gehen. Alle Menschen werden verleumdet. Du solltest so wie eine Gans sein. Die Gans, die schüttelt das Wasser ab, wenn sie nass geworden ist, und sie ist wieder trocken. Stell dir mal vor, so viele Christen wissen nicht, wie man das abschüttelt. In der Bibel heißt es, wenn ihr von Stadt zu Stadt geht und so weiter, wenn man euch in einer Stadt nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub ab und geht weiter. Und ihr werdet nicht fertig mit den Städten Judäas, bis dass ich wiederkomme. Und da hörst du dort auf und dann kannst du wieder von vorne anfangen nachher. Wir Menschen, wir werden herausgefordert. Wir müssen durch Tiefen gehen, durch Tal des Todes gehen. Wir müssen Verachtung ertragen. Und viele Menschen werden damit nicht fertig, was der mir angetan hat. Und wenn du das nicht lernst, da werden die Leute noch viel schlimmere Sachen dir antun. Bis du so eine dicke Haut bekommst, so einen dicken Panzer, dass du sagst, ja, komm, nach mir die Sinnflut. Als Lehrling hat mir der Meister mal gesagt, wenn die Maschine richtig läuft, dann hast du keine Probleme. Aber wenn die Maschine mal stockt oder wenn irgendwie was nicht so ist, wie es sein sollte, und so weiter, dann wachst du auf. Wenn alles glatt geht, da wirst du müde, und das weiß ich. Wenn du am Fließband arbeitest und da läuft alles, ist alles eingestellt, alles perfekt, alles in Ordnung, da wirst du schläfrig, müde und sagst, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Aber wenn mal was schief läuft, da wachst du auf, dann ist es nicht mehr langweilig. Wenn also was passiert, wenn es irgendwo quietscht, was ist dann das? Und so weiter, du suchst gleich nach einer Ursache. Wenn es irgendwo was reibt, was komisch ist, dann denkst du, was ist da los? Und genauso lässt der liebe Gott Dinge passieren, wenn du denkst, es ist so gemütlich, Halleluja, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Und klatsch, da kriegst du irgendwas wieder, wie einen Stoß, wieder so Windzug, ach, was weiß ich. Wenn es mal nicht so ist, wie es sein sollte, dann wirst du hellwach. Und so geht es mir in meinem Leben. Ich bin Gott dankbar für alle Pannen und Pleiten, für alle Schwierigkeiten, für die Probleme. Ich laufe den Problemen nicht weg. Ich habe keine Angst vor Problemen. Und ich schiebe auch die Probleme nicht dem Teufel in die Schuhe. Denn der arme Teufel kann gar nichts dafür. Ich habe mich vielleicht eingebildet. Also bei mir ist alles okay. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin ein wahres Kind Gottes, voll Heiligen Geistes. Und dann lässt der liebe Gott was kommen und dann zeigt sich, ob du voll Heiligen Geistes bist, wie geistlich du bist. Dann rutscht dir die Hand aus oder der Fuß oder was weiß ich, was dir ausrutscht. Es ist sehr selten, denn dass jemand absichtlich was versucht, eine andere Person zu verletzen. Ich glaube, die meisten Menschen sind gute Menschen, denn die wollen niemand Leid tun, denn sie wollen niemand wehtun. Ja, wo zwei Menschen aber zusammenkommen, da gibt's immer Reibung. Zwei Menschen, ob es das Mann und Frau ist oder Freunde, Freundin oder Gemeinde, Geschwister, egal. Sobald zwei Menschen zusammenkommen, haben wir Probleme. Ich möchte nur auf den Kain eingehen und den Abel eingehen. Wenn du keinen Kain hast in deinem Leben, Kain, der diesen Abel erschlug da mit der Keule, aus welchem Grund auch immer, dann bist du kein Abel. Du wirst nur Abel und ja, erreichst das, was Abel erreichte, wenn du einen Kain hast. Und die meisten Leute, ja, die haben keinen Kain, die wollten lauter nur Abel und Abelchen und was weiß ich, lauter Engelchen um sich herum haben. Nein, der Teufel hat sich rumgetrieben in der Versammlung der Kinder Gottes. In jeder Versammlung der Kinder Gottes ist auch ein Teufel, ein Judas dabei, ein Verräter. Jeder Mensch, der etwas hat, der etwas ist, der wird beneidet, aus welchem Grund auch immer. Ja, der kann gut lachen. Ja, der kann Halleluja singen. Und ja, der kann das und das. Ein Prediger, der war bei uns mal in der Gemeinde, Samuel Fuhrer, ein Evangelist, auch Radioevangelist war er. Und er war bei uns in der Gemeinde, hat die Geschichte erzählt. Er ist irgendwo in der Schweiz bei einem Gemeindefest und da wird Kaffee ausgeschenkt und Kuchen und sind alle gemütlich. Und da war ja eine Schwester, die hat immer, Halleluja, preis dem Herrn, der Kuchen ist gut, der Kaffee ist wunderbar, Halleluja, preis dem Herrn. Und dann wurde Kaffee ausgeschenkt und ein Mädchen hat nicht aufgepasst beim Kaffee ausschenken, wurde verschüttet und sogar ihr Kleid, auf diesen schönen Kleid, ihr schönes Kleid, was sie hatte, ein Fleck, kannst nicht aufpassen. Dann sagt Samuel Fuhrer, dann fuhr er so richtig raus, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Verstehst du? Du kannst leicht Halleluja schreien und rufen, wenn alles glatt geht, wenn alle gesegnet sind. Aber wenn ein Fleck im Kleid ist, ein Stein im Schuh, ja, und du siehst, ja, der hat mehr. Und das ist das Problem gewesen beim Abel und Kain, die zwei Brüder. Wenn du nicht beneidet wirst, dann hast du nichts, dann bist du nichts, dann kannst du nichts. Dann solltest du viel mehr für dich selber beten. Lieber Gott, hilf mir, dass ich ein gutes Opfer dir bringe, dass ich das mache und so weiter. Dann stimmt mit dir was nicht. Wenn du keinen Kain hast, der dir mit der Keule ins Genick haut und dass du Purzelbäume schlägst und so weiter. Wenn du den nicht hast, dann stimmt mit dir was nicht. Dann bist du ein armer Hund. Den beneidet nicht, man nicht. Verstehst du, einen streunenden Hund auf der Straße, wilden Hund beneidet niemand. Normalerweise verletzt man Leute, die was haben, die verletzlich sind, die empfindlich sind, die sensibel sind, die ungeschützt sind. Solche Leute werden verletzt, die keinen Schutz haben, die angreifbar sind, die sehr empfindlich sind. Und meine Botschaft ist hier, befrei dich von deiner Schuld. Warum bist du so dünnhäutig? Warum hast du keinen dicken Panzer um dein Leben, dass du sagst, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm, vor wem soll es mir grauen? Aber so viele Menschen haben keinen dicken Panzer, sie sind dünnhäutig, sind überempfindlich oder andere sind abgestumpft, denen macht es nichts mehr aus. Die kannst du mit Dreck bewerfen, die kannst du anspucken, das kannst du denen dies und jenes machen, die reagieren nicht. Auch das ist verkehrt wieder. Wir sollten sensibel sein. Und wie verarbeite ich meine Schuld? Wie verarbeite ich die Dinge, die mich rasend und wütend machen, die mich durcheinander bringen, mich verwirren, verunsichern? Es kommt immer darauf, wie reagiere ich darauf? Und das fängt alles hier im Kopf an. Die meisten Probleme fangen bei uns im Kopf an. Wie reagiere ich darauf? Und was lasse ich mir alles bieten? Oder warum lasse ich mir das alles bieten? Warum habe ich keine dicke Haut, einen dicken Panzer? Warum prallt es bei mir nicht ab? In meiner Bibel steht, der Herr ist mein Schild und mein Schirm. Von wem und von was sollte mir grauen? Ist der Herr wirklich mein Schild und Schirm oder bin ich nur ein Sprüchemacher? In der Gemeinde, wenn ich manchmal Seelsorge mache, ich habe eine liebe Schwester, die ruft mich alle Woche mal einmal an. Ich habe gesagt, ja, mein Sohn hat mich verletzt, der hat mich verletzt und der hat mich verletzt. Ich habe gesagt, Schwester, weißt du was? Guck dich im Spiegel an. Du hast zwei Ohren. Ein Ohr, wo es reingeht und ein Ohr, wo es rausgeht. Deshalb hat uns Gott zwei Ohren gegeben, dass wir reingehen lassen und dann wieder raus und dass es nicht in unserem Kopf bleibt. Und das ist, viele behalten es in ihr Kopf und das geht ins Herz nachher, schlägt aufs Herz, schlägt auf den Magen und was weiß ich, auf was noch schlägt. Auf die ganzen Glieder und Gelenke. Wenn du verletzt wurdest und den Kühler frisst, was der Teufel dir vorgeworfen hat, ja, dann gehst du in die Falle Satans und dann wunderst dich, was ist mit mir los? Was habe ich falsch gemacht? Wie reagierst du auf deine Probleme? Mein Thema ist, befreie dich von deiner Schuld. Indem du einfach ja ruhig bleibst. Und ja, viele Menschen schließen sich ein, isolieren sich, gehen nicht mehr unter die Leute. Ja, der hat mich verletzt, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Es ist Blödsinn, da solltest du erst recht in die Gemeinde gehen, erst recht im Gottesdienst gehen. Erst, ja, in der Bibel heißt es, wenn dich jemand auf ein Backen haut, dann gib auch das zweite Ohr und sag, hier bitte, das ist noch, ich bin nicht so empfindlich. Lass es. Wir sollen also großzügig sein. Und die meisten Christen sind kleinkariert und sie sind nicht großzügig. Die hat mich verletzt. Papa, Papa, guck mal. Ja, wir sollen großzügig sein. Groß im Nehmen und groß im Geben. Groß werden. Und das ist erwachsen werden. Nicht gleich wütend werden. Oder dann nicht, dass ich mich zurückziehe und dann in mein Kämmerchen schmore. Und ständig darüber spreche. Und löse dich von deiner Schuld. Hör auf, darüber immer zu reden, immer wieder zu erwähnen. Weißt du, was der mir damals gemacht hat? Ich kenne Leute, die erzählen mir Geschichten, die vor 40 Jahren passiert sind. Und die haben keinen Frieden. Die nehmen ihre Geschichte, ihre Story noch mit ins Grab. Mach nicht gleich eine Affäre und gleich einen Skandal daraus. Und du bist erst geheilt. Deine Schuld ist erst erledigt. Diese Schuldgefühle sind erst weg, wenn du darüber nicht mehr sprichst. Petrus hat nicht mehr gesprochen. Geschwister, merkt euch, auch ich bin schwach, auch ich bin menschlich, auch für mich ist, ich war auch ein Feigling. Aber dank sei Gott, der Heilige Geist ist gekommen und dergleichen, jetzt bin ich nicht mehr. Er hat nicht jedes Mal erwähnt, wie schwach er gewesen ist. Der hat gesagt, ich vermag alles wie Paulus, durch den, der mich mächtig macht. Sprich nicht immer über deine negativen Lebenserfahrungen. Wir müssen drüber hinwegkommen. Das ist Bewältigung der Schuld. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind alle blöd, sind alle dumm und haben keine Ahnung. Wenn die wüssten, wie es mir weh tut. Aber die wissen es nicht. Nur du weißt es. Die trinken weiter, die feiern weiter, die jubeln weiter. Die wissen nicht, was du für Schwierigkeiten da hast. Das Thema ist immer wieder, wenn du das erwähnst, dann hast du das nicht unter die Füße. Wenn die Person immer wieder vor deinen Augen steht, der und der und die und der. Der Judas hat mich verraten. Der hat mich in die Pfanne gehauen. Der hat mir Probleme gemacht. Dann gibst du diesem bösen Geist, der von diesem Menschen einmal ausgegangen ist, gibst du Raum. Und wir sollen dem Argen keinen Raum geben in unserem Leben. Und dann wirst du am Schluss von dieser Schuld, was passiert ist, wie auch das immer zustande gekommen ist, besessen. Und es gibt so viele fromme Christen, die besessen sind von negativen Geistern und Mächten, die kontrollieren einen. Und sobald du diese Person siehst, gehst du aus dem Weg. Meidest diese Person, hast Angst vor dieser Person. Besessenheit ist ein Geist. Der kontrolliert dich ständig, nachts im Traum. Der Kain hat mich erschlagen, Herr. Der Kain hat mich erschlagen. Weißt du, der Abel schrie sogar, sein Blut schrie zum Himmel. Der Kain hat mich erschlagen. Schau, lieber Gott, was der mir zugefügt hat. Die Ehe, der hat sein Blut aufgenommen, steht in der Bibel alles. In der Bibel stehen Geschichten, wie wir unsere Schuld verarbeiten sollen. Und ich möchte über den Kain und Abel was sagen. Und mal die Sache, Kain und Abel ein bisschen auseinander zu dividieren. Viele Leute denken, der Abel ist der Böse. Oder Kain ist der Böse. Nein, ich will mal dir ein bisschen das Bild zurechtdrücken zwischen Kain und Abel. Während du unglücklich und verärgert bist, ins Grab gehst und so weiter. Herr, siehst du, was sie mir zugefügt hat? Was sie mir getan hat? Ja. Und was hat der Kain gemacht? Lern von Kain. Nicht nur vom Abel, den lieben Bruder, der zu Gott schreit, Tag und Nacht. Sein Blut schreit zum Himmel, bis Jesus kommt und Jesus stirbt. Der Kain ist weitergegangen. Unterwegs hat er eine Stadt gebaut. Unterwegs hat er Musik gemacht, war lustig. Das war der Kain, Leute. Der hat seinen Spaß gehabt. Aber der Abel schreit zu Gott, liebe Gott, liebe Gott, liebe Gott. Der Kain hat sich weiterentwickelt. Und mit ihm ging die Geschichte wieder weiter. Auch die Geschichte Gottes. Aber der Abel, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Abel, der hat sein Kleinvieh vorher gehütet und so weiter. Hühner und wahrscheinlich Ziegen oder was auch immer ist. 1. Mose 4, Vers 2, Kleinvieh. Weißt du, er war so kleinlich. Kleinvieh. Das ist eine Botschaft für sich selbst, das ganze Kleinvieh. Und so viele Menschen sind kleinkariert, spießbürgerlich. Mein Kleinvieh. Und hat ein Kleinvieh genommen und geopfert dem lieben Gott. Und unser lieber Kain, der war so flopsig. Pass auf, ich will dir was sagen. Du wirst vielleicht aufwachen und du wirst Kain anfangen zu lieben. Warum auch immer. Nicht alle Menschen, die in der Bibel schlecht dargestellt sind oder die in der Kirche, in der Gemeinde schlecht dargestellt sind, sind schlecht. Die haben von Gott einen Auftrag gehabt. Da Schafe sind ein Kleinvieh. Und was hat Kain gemacht? Er hat den Acker bebaut und aus dem Feld etwas gemacht, auch aus der Welt nachher weitergemacht. Er ist nur eifersüchtig gewesen. Guck mal, der hat so viel Ziegen, der hat Hühner, der hat Enten wahrscheinlich, was weiß ich, was er alles gehabt hat. Nur Kleinvieh. Kaninchen vielleicht. Nein, das waren für die Juden unrein. Aber egal, Kleinvieh. Kain hat auch seine Probleme gehabt. Nur Gemüse, nur Kürbis, nur das und so weiter. Und er vergleicht sich mit Abel. Und da haben wir das Problem, wo die Schuld herkommt. Wenn ich mit meinem Abel vergleiche oder der Abel sich mit dem Kain vergleicht. Hier haben wir die Probleme, wo die ganzen Schulden kommen. Ich bin nicht so gut wie der Abel. Ich kann Gott kein Blutopfer bringen. Ich kann das nicht. Dieses Vergleichen, sich mit anderen zu messen, das ist das Gefährlichste, was Christen untereinander tun können, Menschen überhaupt untereinander tun können. Ja, ich kann das alles nicht. Ich kann da nicht mithalten. Ich bin nicht würdig, was der da macht. Guck mal, der bringt Gott ein lebendiges, ein wohlgefälliges Opfer. Und ich, paar Blätter, Sauerkraut oder paar Gurken. Weißt du, der dich verlässt, hat seine Probleme. Und er sollte mit seinen Problemen selber fertig werden. Und der Abel soll seine Probleme haben. Weißt du, du sollst es einsehen. Jeder ist auf seine Art von Gott bestimmt, von Gott zubereitet, hat eine bestimmte Aufgabe von Gott. Kain geht, und jetzt bitte halt es fest, die meisten Leute wissen nicht, was es bedeutet. Auch nicht in der hebräischen Bibel oder aramäischen Bibel, wo es heißt nachher, und Kain ging von dem Angesicht des Herrn weg. Kain ging von dem Angesicht des Herrn weg. Die meisten denken, der Kain ist verloren gegangen. Der Kain hat Gott verlassen. Nein, der ging nur vom Angesicht des Herrn weg. Er hat seinen Bruder erschlagen. Beide haben nichts vom Leben gehabt. Er ging vom Angesicht Gottes weg. Beide. In 1. Mose 4, Vers 16. Gott redet hier, so ging Kain dann vom Angesicht des Herrn hinweg und ließ sich dann im Lande Not einfach sich nieder, gegenüber vom Eden, auf der anderen Seite vom Paradies. Er ging vom Angesicht des Herrn weg. Er hat nicht mehr groß gebetet. Er ging einfach weg. Er sagt, ich will meine Ruhe haben. Ich will mein Leben entfalten. Ich will mich entwickeln. Er tat wenigstens etwas. Nicht wie dieser Abel in aller Liebe. Ich komme nachher auf dem Abel auch zu sprechen. Auch der ist im Himmel. Und auch der Kain wird im Himmel sein. Ja. Der Kain ging im Lande Nod, da ließ er sich nieder. Also er schweifte durch die Lande, war ein Wandervogel und er nahm etwas. Und Geschwister, befreie dich von deiner Schuld und unternimm etwas. Geh auf Wanderschaft. Geh mal gegenüber vom Eden. Weißt du, auf der anderen Seite, vom Norden, als er im Land Nod wohnte, dem Kain gebar dann seine Frau einen Sohn, der hieß Henoch. Und als Kain diesem Henoch dann eine Stadt baute, benannte er sogar nach dem Namen seines Sohnes die Stadt Henoch. Henoch war einer, der mit Gott wandelte, der sogar entrückt wurde. Das war der Henoch. Henoch heißt Einweihung. Er hat sich vielleicht Gott geweiht, hat gesagt, Gott, ich habe Fehler gemacht. Ich habe meinen Bruder erschlagen, tut mir leid. Eigentlich die Geschichte steht noch anders. Gott sagt zu Kain, Kain, die Sünde liegt vor der Tür, die Schuld liegt vor der Tür. Du aber steh drüber, du aber herrsche darüber. Und jetzt hier hat er das gemacht. Er hat über die Sünde, die Schuld, diese Neid und Eifersucht hat in den Griff bekommen, hat eine Stadt gebaut und einen Sohn geboren und den ersten Sohn, den er hier gebar, der hieß Henoch, ein gottesfürchtiger Mensch. Er führte ein gottgefälliges Leben, dieser Henoch. Ja, und er wurde sogar der Vater von Methuselah, der sogar noch Noah gesehen hat. Kain begründete unsere Zivilisation, was wir heute haben, in aller Liebe. Er befreite sich von der Schuld, er schüttelte es ab. Und liebe Kinder Gottes, wir müssen lernen, die Schuld, die wir in unserem Leben irgendwo aufgeladen haben, irgendwo mitgenommen haben, abschütteln. Leicht gesagt, ich sage, wie man das macht nachher. Aber es ist so wichtig, dass wir die Schuld abschütteln. Seine Nachkommen vom Kain, lesen wir mal 1. Mose 4, was da drin steht. Seine Nachkommen, das waren Herdenbesitzer, die haben nachher Viecher gezüchtet, auch Kleinvieh. auch Kamele und was weiß ich, vielleicht auch Pferde. Und sie waren Beduinen, Zeltbewohner. Und einer der Söhne, wo Kain geboren wurde, hieß Jubal, war Stammvater der Musikinstrumente von Zittern und Flötenspieler. Versteht? Die haben was gemacht. Die haben nicht nur zu Gott geschrien. Oh Gott, rächt dich an meinem Blut, an meinem Leben, was auch passiert ist. Der andere, einer seines Nachkommen wollte ein Schmied, ein Werkzeugmacher und Scherenschleifer. Das ist alles, was alles geworden ist. Und bei vielen stagniert das Leben. Dann wurden sie Eisen- und Kupferhersteller, wahrscheinlich begann das Bronzezeitalter hier. Löse dich von deinen Komplexen, was alles in deinem Leben passiert ist. Es ist schlimm, was da passiert ist. Es ist Mord gewesen. Und alle Leute, die Gott gebraucht hat in der Bibel, liest man, weil Moses war ein Mörder. David war ein Mörder. Und ich könnte die Reihe durchgehen. Es waren alles Mörder. Gott vergibt uns unsere Schuld. Weil bei Gott ist Vergebung. Und wir müssen damit fertig werden, egal was passiert ist. Und wenn du zu jemandem, zu deinem Bruder, zu deiner Schwester sagst, du Dummkopf, weißt du, was das ist? Du bist des höllischen Feuers schuldig. Steht es in der Bibel, in der Bergpredigt. Du bist ein Mörder. Und wie oft haben wir Rufmord begangen? Wir haben erzählt Geschichten und so weiter, Leute durch Kakao gezogen, dass von dem niemand mehr was abnimmt. Rufmord. Da ist so viel Schuld da. Und eigentlich ist jeder Mensch ein Mörder, ein Dieb und ein Verbrecher und ein Lügner. Und dieser Kain, seine Kinder machen alles weiter. Löse dich von deinen Komplexen und von deinen Schuldgefühlen. Halte dich nicht an diesen negativen Punkten in deinem Leben auf, was da war, diese dunklen Stellen. Und wenn du genau die untersuchen lässt, jeder hat irgendwo eine dunkle Stelle in seinem Leben. Jeder. Da gibt es keinen. Auch die Sonne, das vollkommenste Wesen, was wir hier in unserem Universum kennen, hat Sonnenflecken. Und zwar riesige Sonnenflecken. Da geht die Erde ein paar Mal rein. Löse dich von deinen Komplexen, von dem Ärger. Der Ärger des Menschen tut nichts Gutes. Ärger macht die Menschen krank. Löse dich von deiner Schuld. Oh Gott, meine Schuld ist so groß, dass sie nicht mehr vergeben werden kann. Das hat der Judas gesagt. Doch, bei Gott ist viel Vergebung. Ja, aber die Sünde wieder den Heiligen Geist, vergiss es. Die wenigsten Leute haben das begangen. Und Jesus hat nicht gesagt, dass irgendwo einer die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen hätte. Ein anderes Thema. Ärgernisse müssen kommen. Sie kommen auch im besten Leben vor. Der andere, ja, dem du Ärger bereitet hast, der ärgert sich oder und so weiter. Aber du genießt das Leben, du merkst es gar nicht. Du hast aber den verärgert, den vergrault, was auch immer ist. Du herrsche über deine Sünde. Die Sünde liegt vor der Tür. So hat Gott dem Kain gesagt. Während du dahin siehst, auf dem Boden liegst, schmachtest, Geschwüre bekommst, Brustkrebs, Magenkrebs, was auch immer, und höllische Schmerzen durchmachst und dein Leben nicht mehr unter Kontrolle hast, der andere, ach, der feiert, der jubelt, wie dieser Kain, baut eine Stadt nach der anderen, der hat Babel gebaut, hat ja Nineveh gebaut, der hat verschiedene Städte gebaut, und er seine Kinder auch, wo sie noch lebt, als sie noch da waren. Lass los die Verletzungen, ja, auf denen du keinen Einfluss hast. Das ist passiert. Du kannst die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Was passiert, ist passiert. Ja, ja, hat nur auf sich selbst Einfluss, der einzelne Mensch. Nur auf sich selbst. Wie nimmst du diese Dinge auf? Wie reagierst du auf die ganze Situation? Wie wirkt sich das Übel an mir aus? Ja, ich kann nicht mehr schlafen. Ich muss den ganzen Tag denken, oh, jedes Mal. Schon im Schlaf höre ich schon die Stimme, im Traum. Weißt du, was du im Traum anfängst zu träumen? Das geht in deine Seele rein. Darum musst du entsündigt werden. Das ist ein biblisches Wort. Martin Luther übersetzt das. Man muss entsündigt werden. Was ist das? Psalm 51. Da betet dieser David hier, entsündige mich mit Hyssop. Dass ich eine abwehrende Funktion habe. Hyssop ist sowas ähnliches wie Essig. entsündige mich, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit meine Gebeine frohlocken. O Herr, ich bin so zerschlagen, so betet David. Entsündige mich. Nicht nur, dass du die Sünden, die Vergebung bekommst, aber wo andere auch noch an dir schuldig geworden ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Basta. Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn. Der hat mit Gott geredet. Mit dem Abel hat Gott nicht geredet. Ich lese nicht, dass der liebe Gott mit dem Abel geredet hat. Abel, pass auf, da kommt dein Bruder und er schlägt dich. Aber der liebe Gott hat mit Kain geredet, hat ihn darauf vorbereitet und hat ihm gesagt, was da ist. Und er hat es gehört. Du aber herrsche darüber. Die Sünde liegt vor der Tür. Er hat sich selbst befreit von seinen Problemen. Er hat auf kein Wunder von Gott gewartet. Herr, hilf! Das Blut von Abel schrie zum Himmel, forderte nach Gottes Rache. Gott muss Gerechtigkeit schaffen. Gott muss hier Ordnung schaffen. Nein, das hat er gar nicht geschrien. Er ging vom Gott, Angesicht Gottes weg. Er weiß, er hat es getan. Es ist geschehen. Ich kann nicht mehr rückgängig machen. Und Gott sagte zu ihm, die Sünde liegt vor der Tür. Du aber herrsche darüber. Befreie dich von der Schuld. Das ist mein Thema heute. Du hast es in der Hand. Was aus deiner Situation wird. Dein Problem liegt vor der Türe. Lass es nicht in dein Leben rein. Dein Leben ist ein Heiligtum für dich. Eine Burg. Erlaube nicht, dass diese Sünde dich noch weiter kontrolliert, dich weiter beherrscht, dich weiter tyrannisiert, dich weiter fertig macht, dich weiter gefangen nimmt, dass du deinen Lebtag nicht mehr froh wirst. Und eines Tages wirst du so verbittert, so wie diese eine Frau da in Künzelsau, so verbittert. Und es war noch eine junge Frau, plötzlich ist sie ganz plötzlich gealtert, weil ich bin enttäuscht. Lerne mit deinen Enttäuschungen fertig zu werden. Und jeder Mensch wird enttäuscht irgendwo. Mehr oder weniger. Jeder Mensch wird angelogen, mehr oder weniger. Jeder Mensch wird irgendwie böse behandelt. Doch weiter. Weißt du, Gott will nicht, dass du hier hängen bleibst und nicht mehr weiterkommst und dich gefangen hältst an irgendetwas. Ich, ja Herr, du musst dich rächen. Bitte verschaff mir Recht. Und so viele Menschen flehen und bitten, Herr, schaff mir Recht. Das Blut Abel schrie zum Himmel. Lies mal, was dort in der Bibel steht. Doch, weißt du, wenn du es so weitermachst, wenn du nicht aufhörst, wirst du selbst noch ein Verbrecher. Dann, ja, wer verletzt ist, der verletzt dann andere. Wer da nicht geheilt wird, der wird zum Verbrecher. Aber Kain ging von dem Angesicht Gottes weg. Er ließ Gott in Ruhe. Er ging seinen Weg, sagte, Herr, ich habe Schuld auf mich gelassen, ich muss es ausbaden, ich muss es aufarbeiten. Und die Sünde, der Vorfall, der Neid, der Hass und die Eifersucht und so weiter hatten auf ihn keinen Einfluss. Er hat sich vom Abel gelöst, sehr hart, auf eine schlimme Art und Weise. Es ist schlimm, aber ich möchte, dass du den Kain verstehst hier. Der Kain ist die Botschaft, die ich habe, die mir wichtig geworden ist. Befreie dich von deiner Schuld. Er hat sich von der Schuld seiner Vergangenheit gelöst. Lieber Gott, ich kann die Sache nicht mehr sühnen, aber ich werde mein Bestes tun, was ich kann. Ich werde mein Leben gebrauchen. Ich mache aus meinem Leben das Optimale. 1. Mose 4, Vers 10. Da heißt es, und das Blut Abels schrie zu Gott. 2000 Jahre, 3000 Jahre, 4000 Jahre, ich weiß nicht wie lang, schrie zum Herrn, oh Gott, schau, was der Kerl mir angetan hat. Ja, Tausende. Gott sagt zu Kain, was hast du getan? Er wusste, was er getan hat. Er konnte sich nicht beherrschen. Ihm ist die Keule ausgerutscht. Er hat etwas vergossen, was er nicht mehr wieder zurückholen kann. Die Ehe hat das Blut Abels aufgesaugt. Es war ein ganz schrecklicher Vorfall. Kain konnte das Leben nicht mehr zurückbringen. War vorbei. Es konnte nichts mehr rückgängig machen. Es war geschehen. Und er konnte es nicht mehr ungeschehen machen. Er hat sich damit abgefunden. Ich kann die Sache nicht mehr ungeschehen machen. Und genauso auch in deinem Leben. Es gibt Dinge, die du nicht mehr wieder gut machen kannst. Kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Kannst beten, so viel du willst. Das Blut schreit zum Himmel. So wie Judas. Ich habe unschuldiges Blut vergossen. Er muss Angst und Schrecken bekommen haben. Die ersten Menschen, als er gesehen hat, was er da angestellt hat. Was für Fragen müssen durch die Seele des Mörders damals gegangen sein. Wie ist er zusammengezuckt? Mein Abel, mein Bruder. Die halbe Menschheit hat er getötet. Denn es gab wahrscheinlich damals nur zwei Menschen. Wer einen Menschen tötet, tötet eine ganze Welt. Ja, hier ist nichts mehr wieder gut zu machen. Er hat eine große Schuld auf sich geladen. Mein Abel, mein Bruder, was hast du getan, Kain? Er ging vom Angesicht des Herrn weg. Er hat keine Antwort getan. Gesagt, ich habe das und das getan. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, muss ich auf ihn aufpassen? Zu dieser Zeit wusste Kain noch nichts von Golgatha. Auch der Abel nichts. Beide wussten nichts von Golgatha. Dass da jemand kommt. Aber in Hebräer 12, Vers 24 heißt es hier, das Blut Jesu Christi spricht besser als das Blut Abels. Lauter als das Blut Abels. Zum Glück. Das Blut Abels fordert Rache, Vergeltung gegen einen Gegenschlag. Herr, räch dich an mein Blut. Und das Blut Jesu Christi bringt den Schaden in Ordnung, auch wenn es Jahrtausende dauert. Es bringt Abel wieder zurück ins Dasein vor Gott. Das Blut Abels schreit zum Himmel, aber das Blut Jesu Christi spricht viel, viel, viel lauter. Halleluja. Viel klarer und deutlicher und bringt den Abel wieder zurück. Er ist der Erste, der in der Bibel, in dieser Glaubens, in der Liste Hebräer 11 aufgelistet wird. Jesus macht unseren Schaden wieder gut, auch den Schaden von Kain. Und das ist für mich so herrlich zu wissen. Jesus erleidet die Blutrache. Er stirbt als unschuldiges Lamm. Sein Sterben bringt alle Ankläger zum Schweigen. Deine, meine, unser aller Ankläger zum Schweigen. Ein Unschuldiger stirbt für die Schuldigen. Das ist Jesus. Er hat sich freiwillig für uns hingegeben. Bei der Kreuzigung schrien die Juden, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Die wussten gar nicht, was sie schreien. Genau das Gleiche, was der Abel jetzt von unten getan hat, aus der Unterwelt. Räch dich an mir, oh Gott. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und Jesus antwortet vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vom Kreuz geht Vergebung aus. Nicht von einem Menschen. Menschen können uns die Sünden nicht vergeben. Auch nicht wieder gut machen, aber der Herr Jesus kann. Der für uns gekreuzigt wurde. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was da geschieht. Vater, vergib ihnen. Das war die Antwort Gottes auf das Schreien von Abels Blut. Jesus büßte für die Verbrechen der Vergangenheit. Jesus büßte für den Holocaust. Jesus büßte für den Abwurf der Atombombe, dass in ein paar Minuten hunderttausende Menschen gestorben sind. Jesus büßte für die Vernichter der Indianer. Jesus büßte für die Versklavung der Afrikaner. Jesus büßte für das ganze Übel. Was glaubst du, wie viel Übel, wie viel Leid die Menschen erlebt haben durch andere Menschen? Ich denke nur an die Sklaventransporte nach Amerika. Du musst nicht mehr weiter leiden und keine Gewissensbisse haben, ja, was die Menschen alles getan haben. Auch das, was man dir angetan hat, auch dafür büßte der Herr Jesus. Und zwar für immer und alle Zeit, für jeden Kniff, jedes Zwacken, alles, was die Leute dir zugefügt haben. Also übernimm keine Hypothek. Du musst dich annehmen und sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das Erbe nicht antreten. Ich löse mich von der Schuld meiner Vorfahren. Ich löse mich. Und es ist so wichtig, was wir hier lösen, ist auch im Himmel gelöst. Du musst nicht für die Verbrechen anderer büßen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Preis dem Herrn, mit Gott versöhnt. Es sind alles nur Zulassungen. Alles sind nur Zulassungen. Ich denke nur, auch der Hiob. Der Hiob hat aufgehört, ja, sich Gedanken zu machen. Das sind seine Freunde, diese dummen Gedanken. Du machst da zu wenig, du bist nicht richtig und was weiß ich. Was sie alles zugefügt haben, was sie ihm alles gesagt haben. Meistens werden die Leute durch Worte verletzt, nicht durch Taten. Die wenigsten Menschen werden durch Taten verletzt. Meistens werden sie durch Worte verletzt. Böse Worte, böse Blicke. Gott hat den Hiob entsündigt und doppelt entschädigt für das, was er erlitten hat, was man ihm ja zugefügt hat, wo man ihn verdammt hat. Gott hat ihn doppelt entschädigt. Und ich denke hier an die vielen Seelen aus der Offenbarung Kapitel 6, Vers 9, die unter dem Altar sind. Die Seelen unter dem Altar, da ist extra ein Siegel dafür. Die Seelen, da gehört auch Abel noch dazu. Die Seelen unter dem Altar, die schreien, rechtlich Herr, rechtlich Herr. In den Voltaire, glaube ich, war, der hat sich mit der katholischen Kirche angelegt und da etwa, hat er zusammengerechnet, dass etwa 100 Millionen Menschen als Ketzer, als Hexen getötet wurden oder wie auch immer, ja, die ganzen Kreuzzüge, was da umgekommen sind, also auf eine Riesensumme kam, die im Namen Gottes gelitten haben. 100.000 und mehr Leute haben gelitten, sogar im Namen Gottes von den Christen und wieder zurück dann von der anderen Seite. Jesus macht alles gut. Das sind die Seelen unter dem Altar. Du kannst nichts dafür, dass du ein Märtyrer geworden bist. Ein Märtyrer der Religion, ein Märtyrer der Pharmaindustrie, ein Märtyrer der Politik, ein Märtyrer der Banken. Ja, ich kenne Geschwister und Leute, sind Geschwister, und die haben sich das Leben genommen, weil sie gesehen haben, ich kann die Schulden nicht mehr bezahlen. Die wachsen mir über dem Kopf. Ja, die Märtyrer, das sind auch Märtyrer, die Seelen unter dem Altar, die Unrecht erlitten haben. Die haben gesagt, ich halte es nicht mehr aus, diese Pein, diese Qualen. Es wäre furchtbar, wenn du noch in der Ewigkeit an diesem leiden müsstest, was du jetzt gelitten hast oder leiden musstest. Stell dir mal vor, dir wurde deine Hand abgehackt, du wurdest gerädert wie die vielen Christen der Verfolgungszeit. Du hast Schmerzen ertragen, bist verstümmelt worden, bist ausgeraubt worden und deiner Seele sind Schaden zugefügt worden. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn du das in der Ewigkeit auch noch weiterleiden müsstest, dann gute Nacht. Jesus hat wieder alles gut gemacht, er hat es vollbracht. Den Schaden wieder gut gemacht. Lobe Gott für deine Zukunft. Vergiss deine Vergangenheit, was da gewesen ist. Das ist, wie man mit der Schuld fertig wird. Den Rücken freilassen, nichts mitnehmen. Du musst nicht lassen aus dem letzten Jahrhundert mit dir rumschleppen. Danke Gott, dass er dich aus der Hölle rausgebracht hat, dass du Himmelsluft atmen kannst. Danke Gott dafür, dass du dich nicht rächen musst, dass du dich nicht verteidigen musst. Er ist der Schiedsmann geworden, der in den Riss traf für dich. Durch die Erlösung bist du dem Teufel entronnen, von der Schippe gesprungen. Preis Gott. Du bist, ja, aus dem Gefängnis rausgekommen und jetzt lauf so schnell du kannst, bis du bei Jesus bist. Und was für ein Segen, ja, dass du dich nicht mehr belasten musst. Ach, was die mir alles getan haben. Weißt du, jetzt habe ich den Blick nach vorne. Ich habe hinten keine Augen. Gott hat mir hinten keine Augen gegeben. Es wäre interessant, dass ich auch von hinten mal beobachten kann, was da ist. Im Rückspiegel sehe ich nur kleine Fläche, was hinter mir los ist. Aber ich habe den Blick nach vorne. Und Gott hat uns den Blick nach vorne freigegeben. Das Blut Jesu Christi spricht für dich, deckt und schützt dich. Du darfst ungeniert vor Gott treten. Lies mal Hebräer 11. Der erste, der da auftaucht, ist Abel. Ist Abel, er gehört zu der großen Wolke von Zeugen. Das Blut Jesu Christi spricht besser und lauter und deutlicher als alles andere. Weißt du, wenn du Jesus hast, hast du nichts mehr zu klagen, nichts mehr zu bedauern. Ach, ich Arme, ich Elende, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Jesu Blut bringt uns mit Gott in Verbindung, macht uns mit Gott bekannt. Sein Blut befreit uns von aller Schuld und auch von den von der Schuld all anderer Menschen. Puh, was, lass es, das sind alles Doofe. Ich denke es oft so. Kannst mir übel nehmen, wenn du willst. Aber ich denke, die Menschen wissen nicht, wie es mir wehtut. Wie es mir schmerzt. Was für Kummer ich habe, wenn sie mich beleidigen, kränken, verspotten. Was weiß ich. Ich bin mit allen Wassern gewaschen inzwischen, liebe Geschwister. Und ich weiß, das macht mir nichts mehr aus. Herr, vergib ihnen, denn sie sind dumm. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht, wie sie mich ärgern, wie sie mich kaputt machen wollen, wie sie mich vernichten wollen, wie sie mich ruinieren wollen. Die wissen es nicht, die haben keine Ahnung. Und die schreien auch nicht zu Gott. Wie Abel hier. Abel schrie zum Herrn, bis Jesus starb. Für Jesus schreit jetzt das Blut, oder für Abel schreit jetzt das Blut Jesu Christi. Vater, vergib ihnen, aber vergib deinem Kain. Trag nichts nach. Jesus bringt das Schreien des Abels zum Schweigen. Wer und was kann uns noch scheiden von der Liebe Gottes? Wer kann uns trennen von seiner Gnade? Dieser barbarische Totschläger hier ist entmachtet. Diese Keule ist ihm kein aus der Hand genommen. Gott hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Handschrift, die Schuldschein, dieses Pfannenbrief ist zerrissen. Und Gott entschädigt mich jetzt und den Abel und alle, die dort aufgelistet sind. Gott entschädigt mich für mein Leid und für mein Elend. Er rächt sich für mein Auge, für mein Ohr, für meine Hand, für mein Bein. Was weiß ich, was alles in meinem Leben mir geraubt worden ist. Was hat Josef einmal gesagt? Weißt du, und deshalb ist mir so wichtig, lies die Bibel im Zusammenhang. Streif die Fesseln ab. Josef hat gesagt, als die Brüder kamen, ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott hat es gut gemeint. Ich wäre nie Ministerpräsident von Ägypten, wenn ihr mich nicht in die Grube geworfen hättet, wenn ihr mich nicht verkauft hättet, wenn ihr da mir nicht übel mitgespielt hättet. Ich wäre heute nicht das, was ich bin. Wenn sie ihn nicht zum Sklaven gemacht hätten und so weiter. Vergiss deine Vergangenheit. Danke Gott für deine Vergangenheit, für die Fehler, die in deiner Vergangenheit an dir passiert sind. Durch andere Leute, durch dich selber. Vergib deinen Schuldigen, trag ihnen nichts nach. Schweig über deine Vergangenheit, so wie dieser Kain. Er ging vom Angesicht Gottes weg. Gott, ich hab's gemacht, ich stehe dazu, ich bin ein Verbrecher, kannst mich totschlagen. Aber Gott hat es nicht getan, Gott hat ihn nicht totgeschlagen. Gott hat sich nicht an ihm gerecht, obwohl der Kain schrie, Herr, rächt dich, rächt dich, rächt dich. Nein, er hat eine Stadt gebaut, hat Söhne und Töchter gezeugt und hat ja alles Mögliche. Wir wären heute nicht das, was wir heute sind, wenn Kain nicht weitergegangen wäre. Schweig. Und es ist so wichtig, red nicht über deine Vergangenheit. Es ist so wichtig, dass du vergisst, bete, dass Gott dir den Geist des Vergessens schenkt, dass du vergessen kannst, was da war. Vergessen ist deine Gnade, meine Lieben. Begrabe den Hund, sagen die Araber, wenn du begräbst mit dem Schwanz, dass du nicht das nächste Mal, sobald es wieder einen Knatsch gibt, dass du sagst, aha, da liegt wieder der Dackel. Löse dich von dem, was man dir angetan hat, denn eines Tages musst du vor Gott stehen und dann nimmst du nichts mit. Auch nicht, was man dir zugefügt hat, das bleibt hier. Deine Vergangenheit, deine Leistungen, dein Versagen. Für dich spricht das Blut Jesu Christi viel, viel besser als das Blut der 1000 Ochsen und was weiß ich. Lass jetzt und geh auf der anderen Seite, auf der Nordseite von Eden, baue da eine Stadt und nenn die Stadt Henoch. Er wandelte mit Gott. Da war der auch, der kommt gleich nach Abel, Henoch. Er wandelte mit Gott. Lass jetzt den Himmel in Ruhe mit deinem Geschrei, mit deinen Anklagen. Oh Gott, weißt du, die Amis oder die Russen haben mir das Bein abgerissen mit dieser Granate oder was weiß ich. So viele Menschen sind im Krieg verletzt worden, verstümmelt worden, sind nach Hause gekommen als Invaliden und die haben weitergemacht. Lass den Himmel in Ruhe. Ich werde morgen darüber noch mehr sagen. Lass den Himmel in Ruhe mit deinen Vorwürfen, deinen Klagen, deinen Racheforderungen. Stell sie ein. Schalte deine Vergangenheit ab. Das Blut Jesu Christi bedeckt alle Schuld. Selbst wenn unsere Sünde rot ist wie Blut und zum Himmel schreit, sie soll schneeweiß werden. Und weißt du, was Schnee ist? Kommt die Sonne, kommt der Frühling und der Schnee löst sich auf und geht den Bach runter. Das Wasser zum Ozean. Genieße deine Zukunft. Genieße den Himmel. Ja, die Erde hat das Blut des Abels aufgesaugt. Und sein Acker war verflucht. Ja, es ist nur Probleme hat man gehabt. Darum gelingt es bei vielen Menschen nicht, weil sie an dem Fluch so festhalten. Lass los. Die Erde hat das Blut aufgenommen. Die Seele gehört unter dem Altar des Märtyrers. Du weißt, eines Tages vielleicht, ja, da wird ein Siegel geöffnet und das sind die Seelen unter dem Altar, die dann hervorkommen. Herr, danke, du hast wohl gemacht. Du hast wohl getan in meinem Leben. Das Blut Jesu Christi reinigt uns. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Wir brauchen alle eine Bluttransfusion. Wir sind alle krank. Der Mensch, die Menschheit ist krank, die Zivilisation ist krank. Wir brauchen eine Bluttransfusion und dann werden wir auch andere Menschen. Weißt du, Abel, der schreit immer noch. Es sei denn, er hat die Bluttransfusion Jesu erlebt. Wir haben in Stuttgart ein Mädchen gehabt, der hat Rhesusfaktor gehabt, negativ. Ihr Blut wurde ausgetauscht und ich weiß, was für Kraft das Blut hat. Sie hat anderes Blut bekommen. Sie war nicht mehr derselbe Mensch. Wenn das Blut Jesu Christi in dein und mein Leben kommt, bist du nicht mehr derselbe Mensch. Das ist eine Bluttransfusion. Aus einem negativen Menschen wird ein positiver Mensch. Was das auch immer ist. Aber viele können damit nicht umgehen. Auch dieses Mädchen konnte damals nicht umgehen. Sie ist depressiv geworden. Ja, mit mir stimmt nicht. Ich bin total anders. Total anders. Wenn du die göttliche Bluttransfusion in deinem Leben bekommen hast, dann wirst du nicht mehr pessimistisch, sondern optimistisch, zuversichtlich, gläubig. Aus einem schlechten Menschen wird ein guter Mensch plötzlich. Ja, ich weiß gar nicht, ich ärgere mich nicht mehr, ich reg mich nicht mehr auf, ich lass mich nicht mehr stressen. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Und was du brauchst, ist das Blut Jesu Christi in deinem Leben. Dann schreist du nicht mehr nach Rache. Kain ging von dem Angesicht Gottes weg und ging weiter. Du brauchst eine andere Blutgruppe, eine andere DNA, eine andere Gene in deinem Blut. Befrei dich von deinen Schuldgefühlen. Befrei dich von deiner Sklavenhaltung, von deinem Schubladendenken. Ja, ich bin das und ich bin das, ich bin das. Nein, du bist jetzt eine neue Kreatur in Jesus Christus. Der Teufel kann dich nur ängstigen, aber das Blut Jesu Christi macht dich besser, anders. Und geh weiter. Das Blut durchblutet dein Gehirn, dein Denken, dein Fassungsvermögen. Plötzlich tickst du ganz anders. Befrei dich von deiner negativen Erinnerung. Ach, Herr, was da los ist. Hör auf, Buchführung zu machen über die Vergangenheit, was alles früher war. So viele Leute machen Buchführung, haben da einen ganzen Aktenordner voll, was da alles gewesen ist, was du alles ertragen hast, was du erduldet hast. Löse dich von dem ganzen negativen Andenken. Schmeiß alles in den Müll, in den Ofen. Na, Ofen hat man nichts, aber du kannst Altpapier geben und es wird schon wegtransportiert und entsorgt. Verscheuche die schwarzen Vögel, die dir dein Opfer rauben möchten. Wie bei Abraham. Verscheuche. Und dann wird dir Gott eine Zukunft offenbaren. Gott zeigte, als er die Vögel verscheuchte, die sein Opfer fressen wollten, verscheuchte und Gott zeigte, was in 400 Jahren geschehen wird, wie es weitergehen wird. Löse dich von den anklagenden Gewissen, das dir immer wieder einredet und so weiter. Du bist verloren. Aus dir ist, wird nichts, du kannst nichts. Deine Sünde ist viel zu groß, als dass sie vergeben werden könnte. Löse dich. Geh von deinem Angesicht Gottes weg. Es steht in der Bibel, ich hab das, es reicht mir. Und jetzt als nächstes baue ich eine Stadt. Und die heißt Henoch. Was es auch immer heißt. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vergeben könnte. Jedes Gebrechen, ja, kann er heilen. Es gibt kein Gebrechen, das er nicht lösen könnte. Sein Blut spricht lauter und übertönt das ganze Geschrei des Abels. Das Blut Jesu gibt uns Frieden und Gewissheit. Und ihr werdet hören die Stimme des Menschensohnes und die Gräber werden sich öffnen und die Toten, ja, die werden auferstehen. Höre die und beherzige die Predigt, das Wort Gottes. Barmherzigkeit und Gnade und Güte ist mir widerfahren. Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Jesu Blut ist deine Gerechtigkeit und deine Rechtfertigung, was es auch alles ist. Ich habe keine Zeit darüber bloß einzugehen. Du musst dich nicht mehr belasten und dein Leben beschweren. Leider gesagt, Bruder Matthäus, du hast es getan. Ja, in einem Ehegespräch als Seelsorger mal vor Jahren sagte der Mann und die Frau waren da, wir reden miteinander und dann sagt diese Frau, aber du schuldest mir etwas. Du schuldest mir noch was. Du schuldest mir. Ja, du hast mich 15 Jahre verletzt. Du schuldest mir was. Dir schuldet niemand was. Du kannst diese 15 Jahre, die geschehen sind, nicht mehr ungeschehen machen. Du schuldest mir was. Du kannst die Jahre nicht mehr der Frau zurückgeben. Und wenn dir jemand eine Schuld schuldet, und dir nicht bezahlen kann, weißt du, was du machen musst? Die Schulden erlassen. Die Schulden erlassen. Ja, weil es nicht in menschlicher Macht liegt, die Schulden zu bezahlen. Du schuldest mir noch was. Die Schuld, ja, diese Schulden streichen einfach. Eine andere Frau werde ich auch nicht vergessen, die hasste ihren verstorbenen Vater, der sie vergewaltigt hatte oder missbraucht hatte, der sie belästigte und sie entjungfert hat und so weiter. Sie hasste ihren Vater, sie konnte nie eine glückliche Frau werden. Sie weigerte sich, selbst der Vater war tot und sie kommt in meine Seelsorge, sie weigert dem Vater zu vergeben. Sie hat immer das Gefühl gehabt, der schuldet mir noch etwas. Dann habe ich gesagt, gut, gehst auf den Friedhof, grabst aus und vielleicht hat er noch einen Ring auf der Hand und so weiter, vielleicht kannst du es noch einlösen. Ja, aber das geht nicht so. Der schuldet mir, der hat mein Leben zerstört. Und bestimmt gibt es in deiner Umgebung auch Menschen, die dir die Unschuld gestohlen haben. Und sie sagt, nein, ich kann den Vater nicht ausgraben. Er sagt, gut, dann musst du vergeben. Dann musst du deinem Vater vergeben, was er getan hat. Sogar deinem verstorbenen Vater. Der kann seiner Tochter nichts mehr zurückzahlen, selbst wenn er es gerne wollte. Er ist tot und weg. Und jetzt hat sie die Verantwortung, ihm die Schuld zu erlassen. Und dann haben wir gebetet. Habe ich gefragt, wie hieß dein Vater? Hat einen Namen genannt. Und dann haben wir die Hände gefaltet, miteinander gebeten. Und habe gesagt, Herr Jesus, und dann sprich mir nach, bitte. Dann hat sie nachgesprochen, ich vergebe jetzt meinem Vater. Und als sie das gesagt hat, es wurde so leicht. Plötzlich entspannt sich, Vater, ich in Jesu Namen, ich vergebe all das, was er in meinem Leben eingebrockt hat, mich mein Leben zerstört hat, ich vergebe. Und plötzlich sagte, die Schuld ist storniert, die Schuld ist storniert, die Schuld ist storniert. Wenn du wirklich ernsthaft verletzt wurdest, kannst du nur dieser Person die Schulden erlassen und stornieren. Einfach stornieren. Du kannst dich an dieser Vergangenheit nichts mehr ändern. Die Frau konnte es auch nichts mehr ändern. Aber sie konnte von jetzt an, habe ich gesagt, denk nicht mal an deinen Vater, geh eine Beziehung ein, sei glücklich, sei wieder kein, also das habe ich nicht gerade gesagt, aber das sage ich jetzt hier in diesem Zusammenhang, geh weiter, kündige all die Schulden, die noch offen sind, und du bist frei. In Philipper Kapitel 3 lese ich noch ganz schnell Vers 13. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur nach dem, was vor mir liegt, das Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu und renne und so weiter, um den Siegespreis zu gewinnen für mein Leben. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen, dass wir weitermachen, weitergehen. Ja, und wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen einfach uns so verhalten, weitermachen, weitermachen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass dein Blut lauter spricht als das Blut von Abel, das Blut von all den Menschen, den Märtyrer und so weiter. Dein Blut spricht mir Vergebung und Frieden zu. Und ich löse, und wir lösen uns, liebe Geschwister, wo wir auch jetzt gerade sind, von der Vergangenheit, egal was da passiert ist. Wir schauen getrost in die Zukunft und nicht mehr zurück. Und in den Namen Jesus lösen wir von allem Ballast, was uns belästigt und was uns bedrängt hat. Und von allem, was uns zu schaffen gemacht hat und was noch zwischen irgendwie uns und so weiter und unseren Mitmenschen ist, wir lösen uns davon und wir stehen vor dir, Jesus. Dein Blut macht uns rein und macht uns frei von jeder Schuld und wir befreien uns jetzt im Namen Jesu selbst von all diesen Schulden und gehen weg von diesen Beschuldigungen, von der Verdammnis, dann ist jemand in Christus, für den gibt es keine Verdammnis mehr und wir können auch niemanden mehr verdammen. Wir sind erlöst, wir sind frei. Danke, Jesus, dafür, dass wir im Frieden Gottes nach Hause gehen dürfen. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich und der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er gebe dir den Frieden. Preis dem Herrn, befreie dich von deiner Schuld im Namen Jesu. Amen.